Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Krisenfest, dein Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte und deine innere Heldin weckt. Diese Folge zu veröffentlichen braucht ein bisschen Mut von mir. Das passt sehr gut in meine aktuelle Reihe, denn das letzte Mal hatten wir schon mit Wendy Phillips Rodriguez das Thema Mut. Das nächste Mal wird es ums Thema Mut gehen und auch in den weiteren Folgen wird es um das Thema Mut gehen. Warum brauchte ich Mut oder brauche ich Mut, mit dieser Folge hinauszugehen? Weil sie so ganz anders ist als die anderen. Das ist eigentlich kein Krisenfest-Interview, sondern mein Gespräch mit der Psychologin des Teams für Lungentransplantation im AKH Wien. Ich bin lungentransplantiert bereits das zweite Mal. Vielleicht hast du das schon über mich erfahren. Und bis jetzt wollte ich eigentlich mit diesem Thema nicht so gerne an die Öffentlichkeit gehen, auch wenn ich sehr offen darüber spreche, dass ich lungentransplantiert bin. Aber was ich eigentlich mehr machen möchte in der nächsten Zeit, ist auch ein bisschen mehr über Transplantationen in Österreich zu berichten, darüber, wie es einem geht, darüber, was man für Ängste vielleicht hat und alles davor und danach. Ich glaube nämlich, dass die österreichische Bevölkerung und generell die Menschen viel zu wenig über die Organspende wissen und darüber, wie man mit lungentransplantierten Patienten umgeht. Ich habe schon mal ein Video aufgenommen, das war noch in meiner Wartezeit auf meine zweite Lungentransplantation 2017, 2018. Aber es genügt nicht. Und dieses Interview mit Magister Smeritschnik aus dem Wiener AKH habe ich eigentlich für die Herz-Lungen-Patienten gemacht und eigentlich auch für meine Initiative Lunge bewegt, gesunde Bewegung für Menschen mit Lungenerkrankungen. Und ich merke aber, es verwebt sich immer wieder alles bei mir und es ist, glaube ich, an der Zeit, einfach alles mein So-Sein, alle meine Aspekte zu umarmen und in eins zu gießen. Ich bin gerade in einem ziemlich heftigen Transformationsprozess, wo ich merke, dass manche Sachen nicht mehr funktionieren und ich aber manche Sachen nicht loslassen will. Andere lasse ich sehr gerne los, bei anderen verändere ich Dinge. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ich würde gern alles einfach loslassen und einfach neu anfangen. Und dann sind dann aber eben so Projekte, die mir ans Herz gewachsen sind, beziehungsweise die aus meinem Herzen, aus einem Wunsch heraus entstanden sind, mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen zu informieren, mehr Menschen dazu zu inspirieren, egal was in ihrem Leben das Hindernis darstellt, dass sie trotzdem das beste Leben leben, das sie sich vorstellen können. Und auch das ist nicht einfach, aber dazu werde ich in einer anderen Folge sprechen. Ich hoffe, du findest die nächsten knapp 40 Minuten interessant und ich würde mich auch natürlich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback gibst. Wie gesagt, es ist nicht ganz ein Krisenfest-Interview, aber es ist total wichtig für mich, das in die Welt zu schicken. Und ich nehme heute allen meiner Mut zusammen und sage raus in die Welt. Das ist ein großer Teil meines Lebens und deswegen findet er auch auf meinem Podcast Platz. Ich wünsche dir viel Spaß, viele interessante Momente und freue mich, mit dir in Kontakt zu kommen.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rani Gindl. Ich bin heute bei der Frau Magister Smeritschnik im Wiener AKH. Sie hat sich einverstanden erklärt, mir ein Interview zu geben, das sich sowohl für Lunge bewegt, für meine Initiative für mehr gesunde Bewegung, aber auch mehr Bewusstsein zum Thema gesund leben mit Krankheit und für den Herz-Lungen-Verband Österreich machen werde. Österreich ist ganz wichtig dazu zu sagen, weil, das wird auch eines unserer Themen sein, der Unterschied Deutschland und Österreich. Herzlich willkommen, Frau Magister.
Ja, ich freue mich, Ihre Fragen beantworten zu können, hoffentlich.
Ich bin mir ganz sicher. Wir haben vorher schon sehr, sehr viele Themen angesprochen. Ich glaube, eines der wichtigsten Themen ist Abgrenzung. Abgrenzung und die Interaktion mit der Umwelt im Sinne von, wie schaffe ich es zu sagen, dass ich manche Sachen einfach nicht mehr leisten kann als Patientin. Wir sprechen jetzt hauptsächlich lungentransplantierte Patientinnen. Und was sind denn da Ihre Erlebnisse und Erfahrungen damit?
Das Wichtigste, glaube ich, ist einfach mit der Umwelt zu kommunizieren, ich bin transplantiert. Es kommen ganz viele Fragen und eigentlich hat jeder zu dem Thema irgendetwas zu sagen, aber es nicht zu verschweigen. Transplantation ist eine sehr große Sache, ein riesengroßer Eingriff in das System Mensch, der Mensch als Ganzes. Und sie sind ja danach nicht mehr gesund. Sie schauen gesund aus, sie gehen vielleicht Radfahren, sie fahren auf Urlaub, sie machen gesunde Dinge, aber sind eingeschränkt in Bezug auf die Immunsuppression, die eben dazu führt, dass man sich vor Infektionen schützen muss. Und das ist wichtig, dass man eine Art Identität entwickelt als transplantierte Patientin, Patient. Und im Bezuge dieser Identität würde das auch bedeuten, dass ich mein Schild vor mir hertrage und sage Stopp. Mhm. Und das ist ganz wichtig, denn diese Abgrenzung zu sagen, ja, es geht mir gut, ich führe für jetzt ein gutes Leben, aber das führe ich nur deshalb, weil ich keine Pflegepersonen betreue, weil ich nicht mit in die Therme fahre, das höre ich immer wieder. So wie in dem Sinne, du bist so langweilig, du fährst mit uns nicht auf so einen Mädelsurlaub in die Therme. Ich glaube, das ist das Wichtigste, sich bewusst zu machen, es geht mir gut, weil ich mich abgrenze, weil ich gelernt habe, Nein zu sagen. Mhm. Und einfacher ist es halt immer, wenn man einen Partner im Hintergrund hat, der das mitträgt.
Da haben Sie was ganz Wichtiges angesprochen. Was ich immer wieder feststelle auch, aber ist, dass viele Menschen gar nicht begreifen, was Lungentransplantation eigentlich bedeutet. Könnten Sie mal erzählen, was da passiert und warum das so wichtig ist und was eigentlich so die wichtigsten Punkte sind, abgesehen von denen, die Sie schon angesprochen haben, die man beachten sollte?
Sie meinen jetzt diese ganzen, unsere vier Regeln? Okay, ja, sehr gerne. Weil ich in der Vorstellungsambulanz immer wieder diskutiere und auch danach in Bezug auf unsere Regeln. Und ich muss schon sagen, wir haben die wenigsten auf der ganzen Welt. Wir haben im Grunde genommen nur vier Richtlinien, aber die gelten ein Leben lang und die sind schon einzuhalten, wenn man eine Lebensqualität haben möchte und wenn man keine Infektionen und Krankheiten haben möchte. Das wichtigste und größte Thema sind eben die Pflanzen, die im Haus, im Wohnbereich nicht sein dürfen. Warum dürfen die nicht sein? Weil Pflanzen sind in der Erde, das gilt auch für Ceramis, für Hydrokultur und es bilden sich Schimmelsporen. Die haben sie in der Luft und die atmen sie ein. Für einen Menschen mit einem gesunden Immunsystem ist das nicht wirklich belastend, wobei ich sehr viele Asthma-Patienten, also nicht transplantierte Asthma-Patienten kenne, die zu Hause einen Wintergarten haben und sich wundern, dass sie dann husten. Also das ist ganz wichtig, dass diese Schimmelsporen entfernt werden, denn der Schimmel ist eines der größten Gefahren eines lungentransplantierten Patienten und das ist so einfach zu vermeiden. Mhm. Dort, wo man lebt, wo man arbeitet auch. Ich schreibe auch Briefe an Chefs, wo Patienten mich bitten, ich sitze in einem Großraumbüro mit 25 Pflanzen und das ist auch nicht möglich, weil der arbeitet vielleicht 8 Stunden am Tag und sitzt da drinnen. Also ich schreibe viele solcher Briefe. Das ist auch möglich, dass man uns fragt, wir helfen und unterstützen sehr gerne. Der Schimmelpilz ist, sage ich immer, fast schlimmer als die Abstoßung. Mhm. Denn wenn Sie den Schimmel in der Lunge haben, nehmen Sie ganz schwere Medikamente. Ich empfehle auch immer wieder so Schimmelfallen aufzustellen, wenn man sich nicht sicher ist. Mhm. Ich kenne Patienten, die haben Schimmel hinter dem Küchenkasten und wissen es nicht. Mhm. Ja. Also es muss eine schimmelfreie Umgebung da sein und auch mit Hausverstand irgendwo hingehen. Also ich gehe nicht zu Freunden, die einen Wintergarten haben. Ich setze mich eher in den Garten im Sommer jetzt. Mhm. Der Garten ist ja keine Gefahrenquelle, es sei denn, ich wühle in der Erde und auch dort habe ich wieder diese Schimmelsporen. Mhm. Also es ist ein großes Thema. Ich finde, das ist relativ einfach zu vermeiden. Mhm. Ja, das Zweite, wie wir wissen, die zweite Keimquelle sind Haustiere. Auch da gibt es viele Diskussionen. Ich habe 2 Katzen, ich habe 3 Katzen, ich will die nicht hergeben. Ja, die Entscheidung liegt bei jedem Patienten, bei jeder Patientin. Mhm. Ich kann es nur empfehlen, denn gerade Katzen sind, wenn sie Wohnungskatzen sind, wenn sie Hauskatzen sind, ist das Katzengistel drinnen, sie haben die ganzen Keime vom Tierkot in der Luft, so wie die Schimmelsporen. Das, auch das inhalieren sie. Auch Katzen können noch Krankheiten übertragen, vor allem die Freigänger, die bringen ihnen Geschenke mit, wie tote Mäuse, Vögel. Ja. Das ist halt in der Natur des Tieres. Ja? Ja. Das ist eine Keimbelastung. Und wir empfehlen eigentlich ein Haustier, wobei die Hunde sind überhaupt kein Problem. Hunde machen ja Häufchen draußen, ist das ein Hund mit kurzen Haaren. Es ist kein Problem, solange die Tiere nicht im Schlafzimmer schlafen. Mhm. Auch das, da gibt es sehr, sehr viele Diskussionen. Ja, also ich diskutiere jetzt nicht mehr, ob 3 Katzen, 2 Katzen, 5 Katzen. Ich erkläre, wie wichtig das ist. Mhm. Das ist, es gibt keine Belastungen, denen muss ich mich nicht aussetzen. Mhm. Wie die Pflanzen in der Wohnung, wie, ich weiß nicht, ein Zoo zu Hause, ich muss nicht in die Therme fahren. Es gibt keine Belastungen, die sind einfach da in meiner Umwelt. Wenn ich bei der Baustelle vorbeigehe, solche Sachen, die kann ich nicht verhindern. Aber das kann ich verhindern. Mhm. Also ein Haustier bitte. Im Freien können sie Hasen haben, Hühner haben, alles egal. Ja. Es geht immer dort, wo sie leben und wohnen. Dann natürlich die dritte Keimquelle ist der Mensch. Und da geht es dann schon los mit Hallenbad, Sauna, Therme. Sie wissen nie, ob diese Menschen krank sind, die neben ihnen in der Sauna sitzen. Und es gibt ja Studien von Thermen, wie viel Liter Hahn da in dem Becken ist. Es ist warm, die Menschen sind entspannt, vor allem die Kinder sind entspannt, da gibt es genug Studien, vor allem die alte Therme Oberlhausen, die neue ja nicht mehr, war eine Mega-Keimquelle. Das sind unsere 3 großen Einschränkungen, die wir haben. Sie können im Freien, also wenn Sie nicht gerade in der Erde wühlen, können Sie im Garten schon einiges machen. Rasen, ja. Mähen, gießen, Gemüse ernten, sie können sich ins Gras legen, sie können ja sportlich tätig sein, sie können ein Haustier haben, mit dem Hund spazieren gehen, sie können so viele Dinge machen, die in Deutschland nicht möglich sind, zum Beispiel. Mhm. Und das vierte, wissen wir eh, ist halt einfach Distanz halten zu Menschen, die krank sind. Und wenn jemand kommt und sagt, ich habe eben nur Schnupfen, sage ich, nein, danke, bitte geh. Oder ich gehe. Mhm. Also man muss wirklich lernen, Nein zu sagen und sich abzugrenzen. Und ich glaube, das tut in anderen Bereichen dann auch gut.
Ja, vielen Dank. Es sind so Dinge, glaube ich, die wir vergessen oder die halt dann, je länger es einem gut geht, dass man es dann halt einschränkt. Ich habe schon aber auch gehört, da kam der Sohn zu Besuch und sie wollte ihn nicht wegschicken und er war krank. Wie sehen Sie denn die Möglichkeit des Mundschutzes in solchen Fällen?
Mhm. In Corona-Zeiten haben die Patienten gelernt, die frisch transplantierten, mit Maske im Wohnzimmer zu sitzen und Besuch ist 2 Meter entfernt gesessen für 4 Personen. Das war damals die Regel in der Corona-Zeit, das hat sich bewährt. Und ich finde, es ist schon sehr sinnvoll, der beste Schutz gegen Infekte ist die Maske. Mhm. Gegen Corona, gegen Lungenentzündungen, was auch immer, es ist und bleibt die Maske. Und wenn die Patientin, die den Sohn nicht wegschicken möchte, was ich sehr gut nachvollziehen kann, dann kommt der 2 Meter weiter weg und ich als Patientin nehme die Maske. Mhm.
Ich halte viel davon. Ja, super. Vielen Dank. Es ist, glaube ich, das die beste Möglichkeit, wenn man sagt, man möchte die Menschen nicht wegschicken müssen, dass man ihnen aber dann auch sagt, okay, wenn du das kommst und quasi riskierst, dass ich mich anstecke, was in diesem Fall dann wirklich auch passiert ist, dieses Bewusstsein zu schulen und das auch wirklich bewusst zu sagen, ich glaube, das ist das, was viele Menschen nicht sich trauen, damit man dem anderen kein schlechtes Gewissen macht, so in die Richtung, dass man das dann nicht sagt und dass die dann halt aber schon diese Erkrankung haben und dass das ja kein Vorwurf ist, glaube ich, ist ganz wichtig zu sagen, dass es kein Vorwurf ist, wenn ich sage, ich habe das jetzt von dir bekommen, sondern du musst dir vorstellen, mein Immunsystem ist einfach ein Drittel von deinem, weil ganz weg ist es ja nicht, Gott sei Dank, sonst könnten wir nicht überleben. Und ein Drittel war jetzt eine Schätzung. Ist jetzt circa ein Teil nur von deinem und deswegen bekomme ich wahrscheinlich eher auch das, was du da mitgebracht hast und als Gastgeschenk ist das nicht geeignet.
Aber das Wichtigste ist in diesem Fall kein Körperkontakt eigentlich. Also den Sohn nicht zu umarmen, wenn er Schnupfen hat. Hände desinfizieren, Maske, dann sind sie super geschützt. Mhm.
Ein großes Thema war jetzt auch noch, vor allem bei jüngeren Patientinnen, die halt noch das Leben genießen wollen und überreisen wollen. Mhm. Es gibt Patientinnen, die fliegen nach Ägypten, die fliegen auf die Malediven, die fliegen nach Mauritius. Ich bin ja selber auch auf Mauritius gewesen, weil dort ein Teil auch meiner Familie ist und das war einfach die Möglichkeit, die mal kennenzulernen. Ich habe aber schon bemerkt, dass es mich sehr angestrengt hat und dass das Klima dort, also wenn ich nur im Hotel war, war es in Ordnung, aber sobald ich da herumgefahren bin und eben auch, es ist ja auch ein Stress, muss man dazu sagen, ich habe einige Tage gebraucht, mich zu erholen immer wieder. Was sind denn da so die grundsätzlichen Faktoren, die dagegen sprechen, in solche Länder zu fahren? Und habe auch noch die Frage bekommen, wie ist es denn dann, wenn ich einen ÖMTC-Schutzbrief habe oder wenn ich eine Versicherung habe, die mich zurückbringen kann. Ja. Aber trotzdem, wie verhalte ich mich und warum und was ist mein Risiko, wenn ich sage, ich fliege trotzdem?
Also wir haben ganz klare Richtlinien. Sofort nach der Transplantation 0 bis 6 Monate bitte in Österreich bleiben. Abstoßungswahrscheinlichkeit ist einfach hoch im ersten Jahr. Von 6 Monaten bis 12 Monaten sagen wir, es sind Autoreisen erlaubt in einem Radius von 5 Fahrstunden. Da kommen sie schon mal ans Meer. Also da geht sich Istrien aus und Oberitalien und das ist eh von den meisten Menschen mal das erste Ziel, weil sie ja jahrelang nicht verreisen konnten. Ich will mal ans Meer. Nach dem ersten Jahr kann man fliegen. Zunächst Europa würden wir empfehlen. Also wenn man irgendwo hinfliegt und Urlaub macht, was sind die Richtlinien? Dieses Land muss transplantieren. Denn sollten Sie Durchfall bekommen und den Tau-Kolumus-Spiegel bestimmen lassen, müssen Sie in ein Transplantzentrum gehen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und das haben Sie nicht auf den Malediven. Und das haben Sie nicht in der Karibik. Mhm. Also, dieses Land muss transplantieren, die Hygiene muss stimmen. Und es ist immer sehr unterschiedlich. Also wir sagen immer, bitte bis zum 3. Jahr fliegt es jetzt nicht weiter weg als in Europa. Da können Sie in jedes Land fliegen. Es wird überall transplantiert. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, und ÖMTC-Schutzbrief, also Rückholversicherung sowieso. Mhm. Ja, immer. Also ich würde sagen, wichtig ist eine Rückholversicherung, eine Reiseapotheke, die Sie mit der Frau Dr. Hiller besprechen, einen Reisebrief auf Englisch, weil Sie nehmen doch eine Menge Medikamente mit. Und wir hatten schon mal einen Fall, wo ein Patient mit dem Auto, ich glaube, nach Serbien gefahren ist und da durfte nicht über die Grenze, weil er so viel Schmerzmittel mitgehabt hat. Also das kann Ihnen alles passieren. Medikamente im Handgepäck und im Koffer doppelt mitnehmen. Gut, warum fliegen Menschen auf den Malediven, auf Mauritius, Länder, die wir nicht erlauben? Ja. Ein junger Mann hat dort geheiratet, das waren seine Flitterwochen, und er hat selber gesagt, die Angst ist ihm immer im Nacken gesessen, denn er wusste, er bekommt dort keine Hilfe. Und das ist das Hauptargument. Sie haben keine Hilfe. Es gibt niemanden, der sich auskennt. Es gibt kein Krankenhaus, das transplantiert, das am Bruchkraftspiegel messen kann. Sie sollten schon, wenn sie krank werden, in ein wirklich super toll europäisch geführtes, sauberes Krankenhaus gehen. Und ich kenne Patienten, die sind nicht mehr zurückgekommen. Wenn sie dort Familie haben, so wie Sie das angesprochen haben, ist das ein bisschen anders. Ja. Da wissen Sie, da passt die Hygiene. Da nimmt man Rücksicht auf Sie. Ja. Sie sind da vernünftig und gehen vielleicht nicht um die Mittagszeit in die pralle Sonne hinaus. Wir hatten eine Patientin, die haben einfach im Bunker da Haus. Dann ist das auch okay. Ja, weil dann hat sie dort ihre Medikamente, sie weiß, wo ist der nächste Arzt, das Haus ist hygienisch top, in Top-Zustand. Also an und für sich sind diese Länder nicht erlaubt, wo nicht transplantiert wird.
Okay. Ja, vielen Dank für diese Grundsatzinformationen. Das heißt, Information, Vorbereitung,
richtig.
Medikamente genügend mitnehmen. Da waren jetzt auch einige Dinge dabei, die ich selber auch nicht gewusst habe. Ich habe meine Medikamente immer im Handgepäck, immer bei mir. Ich fahre mit dem Auto, dann sind sie im Koffer. Aber zumindest die Medikamente für die nächsten 2 Tage habe ich immer bei mir. Und Sie haben es vorher schon angesprochen, es gibt Unterschiede zu Deutschland. Ich selbst bemerke sie in den Facebook-Gruppen, wenn Diskussionen passieren, was ist erlaubt zum Essen, welche Regelungen sind da. Sie haben es vorher schon angesprochen, es sind Transplantzentren und die Betreuung findet dann woanders statt. Ich glaube, das ist sicherlich ein Grund für diese verstärkten Sicherheitsmaßnahmen. Was können Sie dann noch dazu sagen?
Eine große Bitte ist, schauen Sie nicht ins Internet. Schauen Sie nicht auf deutsche Seiten. Wir haben immer wieder Gastärzte aus den diversen Ländern und ich frage jeden einzelnen Gastarzt aus Deutschland, warum verbietet ihr so viele Dinge? Es gibt 5 Seiten von Lebensmitteln, die man nicht essen darf. Und ich habe noch nie eine Antwort gekriegt. Noch nie. Jeder sagt mir, das weiß ich. Und wir haben relativ, also bei uns darf man ja eigentlich nur 2 Sachen nicht essen. Das ist eigentlich, das kann man gleich vergessen. Grapefruit ist ganz wichtig, erhöht den Pro-Kraft-Spiegel, Grapefruit. Und diese probiotischen Joghurt, das Actimel, das macht langfristig gesehen, würde es Durchfall machen, aber würde jetzt nicht so wie die Grapefruit massiv da eingreifen. Das ist also im ersten Jahr kein rohes Fleisch, rohe Eier, roher Fisch, da geht es um Salmonellengefahr. Ansonsten, es geht um Lebensqualität. Es geht um Lebensqualität. Essen ist ja auch was sehr Lustvolles, was Genussvolles. Und ich bekomme wirklich so viele Anfragen, ja, aber da steht, ich darf keine Nüsse essen. Das Obst muss ich schälen. Also die Regel, koche es, schäle es oder lass es bleiben. Das stimmt nicht bei uns. Wir haben keine Patienten, die kränker sind als die Deutschen. Ich glaube einfach, dass die deutschen Zentren sehr klein sind, sehr wenig transplantieren, dadurch auch viel ängstlicher sind. Ja. Sie dürfen Nüsse essen, sie dürfen Sojasprossen essen, Obst, Gemüse, alles. Es geht um Lebensqualität. Leben Sie das Leben.
Und es geht um Hausverstand.
Ja, und es geht um Hausverstand.
Genau, weil wenn ich meine Sojasprossen mal eine Woche im Kühlschrank liegen lasse, esse ich sie auch nicht mehr. Also da immer auf Frische achten, Hausverstand abspülen, waschen, das ist sowieso ein großes. Ich glaube, das ist auch eines der Faktoren in diesen Ländern, wo man einfach auch aufpassen muss, wie wasche ich mein Obst. Ich kaufe auch lieber Mineralwasser zum Abspülen von den Sachen, die ich dann esse, wenn ich zum Beispiel in Griechenland einen griechischen Salat mache. Man muss ja aber auch dazu sagen, ab dem dritten Jahr, so wie Sie das sagen, das hat auch der Dr. Jansch in seinem Interview gesagt, dass es nicht mehr Infektionen gibt bei transplantierten Patienten ab einem gewissen Transplantalter, sage ich jetzt mal. Weil wir haben ein Immunsystem, das funktioniert, es ist nur reduziert, deswegen einfach bei Dingen, die sehr herausfordernd sind, wie Schimmel, effektiv kranke Menschen und so, dass man da aufpasst. Sie haben vorher angesprochen das Thema lustvoll genießender Rest. Jetzt kann ich verstehen, wie das ist, und ich glaube auch, dass die Medikamente da einen sehr großen Beitrag leisten. Denn ich selbst habe mit 42 Kilo bin ich transplantiert worden. Ein Jahr später hatte ich 62. Das ist schon auch etwas, das sicherlich damit zu tun hat, dass ich vor der Transplantation sehr viel mehr essen konnte, weil der Körper so viel Energie gebraucht hat, und was sich dann erst nachher eingespielt hat wieder. Aber natürlich auch die Medikamente, die man bekommt bei einer Transplantation. Ich glaube, was manche Patienten vergessen, ist, dass es sehr viele Medikamente gibt, die intravenös während der Transplantation kommen und die dann direkt nach der Transplantation noch auf der Intensivstation gegeben werden, was man ja gar nicht aktiv zu sich nimmt. Und dann natürlich ein Cortison wirkt appetitfördernd zum Beispiel. Man bewegt sich am Anfang noch nicht so viel, weil man ist froh, dass man endlich einmal entspannen kann. Und man isst dann auch sehr gerne. Manche Patienten nehmen dann doch relativ zu. Was sind da Ihre Erkenntnisse als Psychologin? Ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt, 25 Jahre sind Sie schon auch hier in diesem Team. Und was können Patientinnen da ihrer Meinung nach machen?
Also zunächst ist zu sagen, die meisten Lungenkrankheiten sind konsumierende Krankheiten. Mhm. Daher haben sie so wenig Gewicht davor. Sie nehmen Muskelmasse ab. Und jede Energie, die sie sich zuführen, verbrauchen sie fürs Atmen. Mhm. Und die zweite Gruppe, das sind halt dann die eher die übergewichtigen Männer, die wirklich ein Problem haben abzunehmen, damit sie akzeptiert werden für die Warteliste. Also je nachdem, wozu sie neigen, werden sie danach unglaublich viel zunehmen oder wenig zunehmen. Mhm. Während der Transplantation bekommen sie ganz viele Medikamente intravenös. Sie bekommen so viel Cortison wie noch nie in ihrem Leben.
Ja.
Und dann ist es schon so, dass der Mensch halt dazu neigt, Gott sei Dank, wenn der Sauerstoff weg ist, lustvoll zu essen. Mhm. Und wenn sie dann nach Hause kommen, nach dem AKH und nach der Reha, ist der Weg zum Kühlschrank kurz. Und viele, viele Patienten, vor allem Männer, erzählen, dass sie in der Nacht draufstehen und sie Schokolade holen. Also die Süßigkeiten sind da in erster Linie gefragt. Und das ist auch eine Art von Belohnung. Ja, man hat diese Operation gut überstanden. Man nimmt diese vielen Medikamente, auch wenn sie am Anfang Nebenwirkungen haben. Das ist eine Form von Belohnung und das ist vollkommen in Ordnung. Nur irgendwann wird dieser Punkt übersehen, wo man dann Gewicht zunimmt, jede Woche ein Kilo, und wo das in die Höhe schnellt. Das Cortison macht sehr viel. Das Cortison ist ein Immunsuppressivum, das schützt sie vor der Abstoßung, das schützt sie auch vor Infekten. Und die Nebenwirkungen von Cortison sind Heißhunger. Und zwar einerseits auf Kohlenhydrate und auf Süßigkeiten. Und da hängt es halt dann davon ab, kann ich das in irgendeiner Form beherrschen, indem ich zur rohen Karotte greife und nicht zur Milka-Schokolade, oder gebe ich dem einfach nach. Ja? Also dieser Zeitpunkt der Belohnung, der wird dann immer länger hinausgeschoben. Ja? Dann geht es um Monate. Und dann haben sie eine Gewichtszunahme von 20 bis 30 Kilo im ersten Jahr. Vor allem Frauen nehmen im ersten Jahr 20 bis 30 Kilo zu, und zwar sind es 60-70%, und das ist schon so viel. Da geht es aber auch darum, dass Frauen ein gewisses Alter erreicht haben. Es geht um die Hormonumschnellung. Es geht darum, dass die mit den Enkelkindern mitessen. Auch dieses übliche, ich esse alles auf, damit da nichts weggeschmissen wird. Bei den Männern ist es unterschiedlich. Also ich kenne Männer, die sind schlank. Und die sind schlank geblieben. Was kann man tun? Also eine Binsenweisheit, was kann man tun? Auf jeden Fall nicht das Cortison absetzen.
Nicht einkaufen.
Nicht reduzieren, nicht selber umstellen, sondern das, was eh jeder weiß, es geht immer um Bewegung und um Ernährungsumstellung. Bewegung, wenn ich nicht sportlich war, werde ich nicht sportlich werden. Aber ich kann eine Stunde am Tag ein Ausdauertraining einplanen. Mhm. Und das ist eine Stunde für mich. Mhm. Und da geht es wieder um Abgrenzen, das möchte ich tun und das werde ich tun. Und das ist mir egal dann, was alle anderen sagen, in dieser Stunde einfach flotte spazieren gehen, das reicht schon. Aber die Konsequenz macht es dann aus. Und Ernährungsumstellung, das weiß eh jeder, dass Gemüse, Fisch, Huhn einfach gesünder sind als andere Dinge. Ja, keine Soßen. Die Soßen, die man vielleicht vorher essen sollte, mit Schlagweiß, weil man so dünn ist, die sollte man jetzt weglassen. Und letztendlich schon auch den Blick in die Zukunft richten, denn nach einem Jahr haben Sie 5 Milligramm Cortison und dann ist es schon möglich, das Gewicht zu stabilisieren oder abzunehmen.
Also vielen Dank. Für mich sind die wesentlichen Punkte zum Beispiel nicht einkaufen. Also wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich zum Beispiel keine Chips mehr und ich stelle mich hin und mache mir meine Karotten und Kohlrabi-Sticks. Ich auch nicht immer und da mache ich dann halt mit Sauerrahm und ein bisschen Mayonnaise und Joghurt mit Kräutern eine Soße und das ist, wird auch weggesnackt. Schmeckt auch gut. Ich habe ein bisschen das Fett dabei, was ja auch wichtig ist, zu verdauen von der Karotte. Und was ich dann noch mache, ist bei so rohen Sachen, wenn man auch sagt, am Abend ist es dann auch schwer, dass ich es wirklich nur für ein paar Sekunden in ein heißes Wasser gebe und dann kalt abspüle. Das ist für mich eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach dieses Nicht-Einkaufen. Und ich merke aber, manchmal ist man so einfach frustriert. Man will einfach und man denkt sich, Mann, jetzt habe ich so viel und jetzt muss ich so viel durchstellen und jetzt muss ich mir das auch noch verkneifen. Was könnte dann ein Gegenargument für so einen Gedanken sein?
Body Positivity. Die Aussöhnung mit dem Körper. Einfach zu sich selber stehen. Und wenn ich mir jetzt das Eis gönnen möchte, dann gönne ich es mir. Es geht um Lebensqualität. Es werden Patienten transplantiert, um das Leben zu verlängern. Die haben Krankheiten, an denen würden sie sterben. Und es werden Patienten transplantiert, wie COPD-Patienten zum Beispiel, um zur Verbesserung der Lebensqualität. Und da gehört es halt dazu, dass ich gut essen gehe, dass ich mit Freunden essen gehe. Einfach sich aussöhnen mit dem Körper und sagen, dafür habe ich Luft. Dafür kann ich auf Urlaub fahren. Ich kann wieder Radfahren gehen. Ich kann wieder beruflich tätig sein. Also die Wertigkeiten verschieben sich. Ja. Und dieses, ich muss immer schlank, und da brauchen wir nicht drüber reden, wie furchtbar das ist, ja, vor allem für Frauen.
Ja. Zum Thema Genuss, ein heikles Thema noch, das ich ansprechen möchte, Rauchen. Ich weiß jetzt, und ich sage es jetzt so, dass, und das habe ich auch gehört, dass Menschen, die früher geraucht haben, natürlich zum Rauchen aufhören müssen für die Transplantation, damit sie überhaupt transplantiert werden können. Und ich weiß aber, es gibt Menschen, die fangen wieder an zu rauchen. Meiner Kenntnis nach wird dann auch nicht mehr retransplantiert, so in dem Fall. Ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, man braucht sehr viel Disziplin, man braucht sehr viel Konsequenz. Rauchen ist eine Sucht, die auf vielen Ebenen wirkt. Was gibt es da für Tipps, was gibt es da für Anhaltepunkte, wenn ich ein Mensch bin, der einfach da gerne schwach wird?
Das Wichtigste ist die Rauchfreiheit vor der Transplantation, jetzt nicht nur diese 6 Monate, die wir vorschreiben, sondern meine Erfahrung 2 Jahre. Ist einmal das Minimum. Warum? Es geht um die Bewältigung der Symptome. Mhm. Es geht um die kognitive Auseinandersetzung. Es geht darum, dass die Sucht mich nicht mehr packt. Und wir wissen, Nikotinsucht ist stärker als Alkoholsucht zum Beispiel. Es ist einfacher, vom Alkohol wegzukommen, als von den Zigaretten wegzukommen. Und ganz wichtig ist auch, dass das Umfeld da mitmacht. Also die zweite Regel ist ja, Patient darf nicht rauchen, ist die erste. Und die zweite Regel ist, darf zu Hause nicht geraucht werden, im Umfeld. Weil nach der Transplantation haben sie wieder Luft. Und wenn sie die Sucht nicht bewältigt haben und der Partner da im Wohnzimmer raucht und da liegt das Zigarettenpackel, der Griff zur Zigarette ist sofort da. Also das Wichtigste ist schon auch, dass das Umfeld das unterstützt, vielleicht auch selber aufhört zu rauchen oder in den Garten geht oder wo auch immer. Und je länger diese Spanne des Nichtrauchens, der Nichtsucht bis zur Transplantation vorhanden ist, umso eher beginnt der Patient danach nicht zu rauchen. Je kürzer, umso schneller. Mhm. Ich habe eine Studie gemacht von 350 Patienten haben wir mit Cotinin testen lassen, das Cotinin testen lassen. Und es war erschütternd und ich mache das nie wieder in meinem Leben. Es haben nach der Transplantation 21% zu rauchen begonnen. Und zwar waren das ausschließlich die OPD-Patienten. Und wir wissen, wer raucht. Wir riechen es in der Ambulanz. Ja, wir sehen das in der Handtasche. Wir wissen, wer raucht. Wir haben das diskutiert, wir haben das besprochen. Es war frustrierend für das Team. Und natürlich werden rauchende Patienten nicht retransplantiert. Das wissen sie auch. Es wurde mit jedem einzelnen Patienten das besprochen. Ganz wenige haben gesagt, ja, bitte helfen Sie mir. Ich habe wieder zu rauchen begonnen, aber ich möchte das nicht. Und der Großteil der Patienten sagt, ja, ich habe wieder zu rauchen begonnen und es ist mir egal, was sie denken. Vielleicht noch eines dazu. Eines der größten Faktoren in Bezug auf Non-Adherenz, das heißt die Nichtbereitschaft, die Medikamente zu nehmen, anzurufen und so weiter. Also Adherenz heißt, ich bin bereit, mit dem Ärzteteam zusammenzuarbeiten. Und die Non-Adherenz ist genau das Gegenteil. Und da gibt es sehr viele Studien und ich kann das nur unterstreichen. Einer der größten Faktoren ist der allein lebende Mann, der vorher getrunken hat, der vorher geraucht hat, der beides aufgegeben hat. Der allein lebende Mann, der nicht sich schwer tut zu kommunizieren, der keinen Kontakt hat zu den Kindern, der einsam ist, und das sind genau die 3 Faktoren, wieder zu trinken beginnen, zu rauchen, Einsamkeit, Medikamente nicht zu nehmen, das sind dann die Patienten, die wir verlieren.
Ich glaube, eine Frage möchte ich noch zum Abschluss stellen, auch damit man sich ein bisschen bewusst macht. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt gut so beantworten können, ad hoc, weil das hatten wir vorher nicht besprochen. Aber was kostet denn eine Transplantation? Was kostet denn ein Menschenleben? Ich habe bei meiner letzten Transplantation gehabt, ich glaube, das war nur die Operation, 200.000 Euro und das war 2010.
Muss man die Koordinatoren fragen? Aber so eine 1/4 Million, 250.000 ist bei einer normalen Transplantation, sprich eine Hochintensivaufenthalt und 2 Wochen stationärer Aufenthalt, also bei einem Kurzaufenthalt hier, glaube ich, 250.000 Euro. Ich weiß nicht, ob die Hubschrauber die Piloten, ob das alles da schon mit einbezahlt, mit eingerechnet ist. Ich glaube eher nicht, aber die Koordinatoren wissen da Bescheid, weil die machen das täglich. Mhm.
Also für alle, die jetzt wissen, wie wertvoll sie sind, wie wertvoll ihr Leben ist und wie wertvoll es auch hier allen Ärzten, dem ganzen Transplantationsteam und auch in weiterer Folge der Gesellschaft. Für mich ist das immer so, dass ich sage, jeder, der sich beklagt, wie viel Versicherung er einzahlt, danke. Weil ich glaube, das sind Summen, die man sich erstmal verständlich machen muss. So wertvoll ist ein Menschenleben gerechnet nach einer Transplantation. Und ich glaube, man kann es eigentlich gar nicht bemessen. Ich würde mich an dieser Stelle bedanken für das Gespräch, für all die Informationen. Und gebe Ihnen gerne das Schlusswort, wenn Sie noch etwas ergänzen möchten.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Mir geht es um Lebensqualität. Das ist das eine. Leben Sie Ihr Leben. Gehen Sie hinaus. Machen Sie das, was... Machen Sie Sport. Genießen Sie Ihre Zeit. Verbringen Sie Ihre Zeit mit Freunden, mit dem Partner, mit den Kindern. Und das zweite ist, vertrauen Sie uns. Mhm. Vertrauen Sie dem Team. Wir sind ein kleines Team. Wir sind ein stabiles Team. Wir haben extrem viel Erfahrung mit der Transplantation. Vertrauen Sie uns und rufen Sie uns rechtzeitig an. Wir haben leider, wir verlieren leider immer wieder Patienten, die sich nicht trauen anzurufen, ja, die zu Hause sitzen und sich das überlegen. Rufen Sie uns einfach an. Haben Sie Vertrauen zu uns.
Das war ein super Schlusswort, dass das Vertrauen, dass Sie da sind und dass man Sie anrufen kann, auch mit Fragen, wo man sich denkt, das kann ich doch nicht fragen. Oh ja.
Oh ja.
Oh ja, besonders die.
Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Wenn du mehr über die Organspende wissen willst, schau gerne auf meine Website. Da gibt es einiges. Oder auf rani-yoga.at/raniversum. Da gibt es einige Links zur Information über die pulmonale Hypertension, die Krankheit, die ich hatte, über Organspende und über alle meine anderen Projekte auch. Wenn du ein bisschen was über meinen Weg wissen willst, mein Buch heißt Mein Leben, meine Lungentransplantationen und ich, Sinn und Glück in schwierigen Zeiten finden. Und ich freue mich natürlich, deine Fragen zu beantworten. Lass mir gern ein Like da, bewerte diesen Podcast gerne, teile diesen Podcast gerne und hilf mir dabei, ihn bekannter zu machen. Es würde mich sehr freuen. Namaste, alles Liebe, deine Rani.